Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch, dass ich wieder unter euch sein darf und möchte auch als erstes Grüße übergeben von unserer Gemeinde an eure Gemeinde und freue mich, dass wir verbunden sein dürfen und auch gemeinsam Gott dienen dürfen. Ich habe eine recht reibungslose Fahrt gehabt hierher. Und während der Fahrt habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich daran erinnert, wie ich zum ersten Mal hierher gefahren bin. Ich habe den Navi eingeschaltet und alles eingegeben und rechtzeitig losgefahren und hin und her. Und der Navi hat mich dann irgendwo im Wald umhergeführt und ich habe so ein bisschen geirrt. Und die Spannung stieg so ein wenig, ja, und so, und da habe ich gesagt zu mir immer, ruhig bleiben, du musst heute das Wort noch bringen und ganz ruhig bleiben, ja, und danach bin ich, glaube ich, so 25 oder so hier angekommen. Also das war schon recht spannend. Und heute bin ich gefahren, ganz locker, ohne jegliche Aufregung. Ich kenne genau den Weg, weiß genau, wo ich abbiegen muss und komme hier rechtzeitig an. Was will ich damit sagen? Wisst ihr, ich habe gedacht, so ähnlich ist es mit unserer Kenntnis mit dem Worte Gottes. Es ist gut, wenn wir ein Navi haben. Ich finde diese Erfindung toll. Ohne die würde ich überhaupt wahrscheinlich nicht hierher kommen. Naja, oder mit größeren Umständen. Aber wie viel besser ist es doch, wenn man den Weg ganz genau selber kennt. Und so ist es im Wort Gottes aus. Es ist gut, wenn uns jemand anleitet. Es ist gut, wenn uns jemand den Weg und die Richtung zeigt. Aber wie viel besser ist es, wenn wir uns im Worte Gottes wohlfühlen, wenn wir dort zu Hause sind, wenn wir uns selber auskennen. Und das sollte unser langfristiges Ziel sein, dass wir im Worte Gottes uns auskennen, dass wir ganz genau wissen, wohin der Weg hier führt. Und im Zuge dessen möchte ich fragen, kennt ihr das 12. Kapitel des Römerbriefes? Wisst ihr, dass das ein ganz besonderes Kapitel der Bibel ist? Es freut mich, wenn es so ist. Wir sollten uns mit diesem Kapitel immer und immer wieder befassen. Warum? Weil es ganz einfach ein Kapitel der Praxis ist. Ein Kapitel der Praxis. Wisst ihr, der Apostel Paulus, der zeigt uns hier in den ersten Versen dieses Kapitels so die Voraussetzungen für ein richtiges Gottdienen. Und er sagt, wir sollen uns Gott weihen. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen, sondern den Sinn erneuern, damit wir den Willen Gottes richtig erkennen können. Und danach geht er über und umreißt so ganz kurz in ein paar Versen, in den Versen 4 bis 8, das Gemeindeleben. Und wie es in einem Gemeindeleben zugehen soll. Liest es mal zu Hause. Und ab Vers 9 zeigt er dann, wie unser Leben in der täglichen Praxis aussehen soll. Und mittendrin in dieser Belehrung unseres Alltags steht eine Aussage, die mich wieder gefesselt hat. Und zwar in Vers 11. Römer Kapitel 12, Vers 11 wollen wir nochmal lesen. Seid nicht träge im Fleiß, seid brennend im Geist. Diene dem Herrn. Und ich bin auf diesen Worten stehen geblieben, seid brennend im Geist. Die ältere Übersetzung sagt noch, seid brünstig im Geist. Aber hier heißt es, seid brennend im Geist. Die Schlachterübersetzung sagt genau den gleichen Wortlaut, seid brennend im Geist. Er sagt hier quasi in diesem Abschnitt, den wir in der Einleitung gelesen haben, sagt er, liebet einander. Eure Liebe sei ungeheuchelt, sie soll nicht falsch sein. Liebt einander, ehrt einander, betet füreinander. Seid fleißig, sagt er, seid fröhlich, seid geduldig. Und mittendrin seid brennend im Geist. Unser Christsein, es soll brennen. Schon Jesus sagte in Lukas Kapitel 12, im 49. Vers, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden, sagte. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Aber er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden anzuzünden. Jesus kam, um das Feuer des Evangeliums und der Erlösung hier anzuzünden. Das war sein Ziel, das war sein Auftrag, das war seine Mission. Und durch den Glauben, durch die Bekehrung und Wiedergeburt, ja durch die Heiligung, das zweite Gnadenwerk, zündet Jesus dieses Feuer in den Herzen der Menschen an. Und ich möchte so sagen, jeder aufrichtig bekehrte Mensch, jeder Mensch, dessen Name im Lebensbuch angeschrieben ist, der hat dieses Feuer empfangen. Seid brennend im Geist. Bist du das? Oh, ich denke, dass dieses Feuer in dir mit einer mächtigen Kraft brannte, mit einer lodernden Flamme, als du dich bekehrt hast, als du die Heiligung vielleicht gesucht hast und empfangen hast. Wie hast du gebrannt mit Liebe und Eifer für Gott? Wie wolltest du alles für Gott tun und wagen? War das so? War das so, als es noch frisch war? Wie groß war da das Verlangen, anderen von Jesus etwas zu sagen? Das, was ich erlebt habe, es nicht für mich zu behalten. Du hattest deine brennende Liebe erfüllt mit heiligem Feuer. Die Frage stellt sich nur, brennst du heute genauso? Brennst du immer noch? Oder ähnelt dein Leben inzwischen einem glimmenden Docht, der bei dem nächsten Windstoß komplett ausgeht? Paulus sagt hier, seid brennend im Geist. Und er sagt es nicht umsonst, denn er kennt den Feind und er kennt die Gefahr, dass das Feuer ausgelöscht wird. Deswegen hier die Erinnerung oder Ermahnung, seid brennend im Geist. Vergisst es nicht, ihr müsst brennen. Wisst ihr, es gab Menschen, die brannten buchstäblich. Sie brannten nicht nur innerlich für Gott, sondern auch äußerlich. Jesus entzündete dieses Feuer in ihrem Herzen und sie brannten so lange, bis ihr Leib mitverbrannte. Es waren die Märtyrer, die für Gott und Gottes Sache brannten. Ich habe mal ein Buch gelesen über, ich glaube es hieß, es ist schon Jahre zurück, aber ich meine, es hieß die fünf Märtyrer oder so ähnlich. Und ich möchte nur zwei von ihnen erwähnen, die zur Zeit der sogenannten blutigen Maria verbrannt wurden. Diese Maria, sie regierte in den Jahren 1553 bis 1558 in England. Und in diesen 5 Jahren wurden über 200 Menschen um ihres Glaubens willen öffentlich verbrannt. Maria wollte mit aller Macht die Reformation in England verhindern und das Volk zurück zum Papsttum führen. Und deswegen wurden auch vor allem Menschen verbrannt, die führende Stellungen einnahmen in dieser Reformationsbewegung. Und zwei davon waren Latimer und Ridley, haben sie geheißen. Es waren protestantische Bischöfe, die die Reformation dort in England leiteten. Und die wurden 1555 zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Und Ridley war als erster auf dem Hinrichtungsplatz, den hat man als ersten dahin gebracht. Und Latimer kam dann ein bisschen später dort an. Da fragt ihn Ridley: Oh, bist du auch da? Ja, sagte der, so schnell wie ich dir folgen kann. Und als das Feuer dann angezündet wurde, da sagte der Latimer zum dem anderen: Sei getrost, Master Ridley, und zeige dich als Mann. Wir werden heute ein solches Licht anzünden, dass durch Gottes Gnade, da bin ich mir sicher, in England nie wieder erlöschen wird. Und so starben sie dort. Sie brannten für Gottes Sache bis zum Tod. Menschen sind bereit, für eine gewisse Sache sogar äußerlich am Leibe zu brennen. Und jetzt mal ein ganz, ganz extremer Schwenk in die andere Richtung. Ich habe mal gelesen von dem Erlösungsfeuer, wie es in Indien praktiziert wird. Hat jemand von euch irgendwas davon gelesen? Nein? Dann wird es vielleicht interessant sein. Da war ein Missionar in Indien und der wurde, glaube ich, von einem chinesischen Führer da umhergeführt und der sagte zu ihm: Heute gehen wir in den und den Tempel, da wird das Erlösungsfeuer stattfinden. Das musst du dir ganz genau anschauen. Und dann gingen sie dahin und kamen in so einen Tempelhof, der ausgelegt war so mit Kiessteinen. Und mittendrin in diesem Tempelhof war so ein Graben, 4 Meter breit, 8 Meter lang und ungefähr einen halben Meter tief, so eine Vertiefung. Und in diesem Graben wurde Holz ausgelegt und dann ging ein Priester hin und hat das Holz mit Petroleum begossen und hat es dann angezündet. Und das Feuer brannte dann lichterloh und dann sah er, wie aus dem niedrigen Tempelgebäude so 30 bis 40 Menschen herauskamen, Männer und Frauen, die alle weiß gekleidet waren. Die sahen abgemagert aus, ihr Blick war leer, sie hatten Tage hinter sich, Tage der inneren Sammlung und Verzicht auf Speise. Und dann hat er ganz am Ende dieses Menschenzuges ein Mädchen entdeckt, sagt er, die etwa 15 Jahre alt war. Und dann hat er festgestellt, dass es kein Mädchen mehr ist, sondern eine Frau, weil sie noch in ihrem Kleid ein kleines Baby gehalten hat, als er Kind war. Und dann gingen so die ersten rein in dieses Erlösungsfeuer. Sie mussten durch den Graben hindurchschreiten. Und sie gingen da rein und er sagt, sanken dort in dem Feuer ein bis über die Knöchel. Ein gelblicher Rauch stieg auch auf und der widerliche Geruch von verbranntem Fleisch. Und er hat bewundert, wie gefasst diese Menschen waren und durch dieses Feuer dorthin durchgingen, um ihre Sünden zu büßen. Und als dann dieses Mädchen oder diese schwächliche Frau am Ende des Zuges dran war, sagt er, war ich gespannt, ob sie das wohl überlebt. Und als sie den ersten Fuß so hineingesetzt hat, fiel sie in Ohnmacht hin. Und dann kamen zwei Polizisten an, die sie da weggezogen haben. Nur eins haben sie nicht geschafft, das Kind, das fiel ins Feuer hinein und verbrannt. Menschen mit der Sehnsucht nach Erlösung, bereit dafür zu brennen, bereit dafür alles hinzugeben. Und schaut mal, der Letheimer und der Riedli, die brannten, weil sie die wahre Erlösung gefunden haben. Und weil sie diese Erlösung, dieses Evangelium verbreitet haben und anderen Menschen davon erzählt haben. Und diese Menschen in Indien, die suchten auch Erlösung und fanden sie doch nicht. Wir haben die wahre Erlösung, wir haben das Wort Gottes. Wir haben den Weg zum Himmel. Aber brennen wir noch im Geist für den Herrn Jesus? Brennt es in unseren Herzen wirklich? Seid brennend im Geist. Schaut mal, wir als Christen, als diejenigen, die diese Erlösung erlebt haben in ihrem Herzen, wir sind geradezu verpflichtet zu brennen. Andernfalls sind wir keine oder zumindest kranke Kinder Gottes, wenn unser Herz nicht für den Heiland brennt. Jesus tadelte Laodicea und sagte, weil du lau bist, also weder kalt noch warm oder heiß, besser gesagt, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du nicht mehr brennst, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Ein Feuer, das brennen soll. In jedem Kinde Gottes. Weil er es in jedem Kinde Gottes einmal angezündet hat. In der Bibel ist Feuer unter anderem auch ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Ja? Feuer hat in der Bibel viele sinnbildliche Bedeutungen, aber unter anderem ist es ein Zeichen auch für die Gegenwart Gottes. Und zwar zum Beispiel sehen wir das in der Geschichte, als Gott Mose erschien. Was war da los, als Gott Mose erschien? Der Busch brannte und verbrannte nicht. Es war Feuer da. Und als er näher kam, was sagte Gott zu ihm? Zieh deine Schuhe aus, denn hier ist meine Gegenwart. Ich bin hier. Der Ort ist heilig. Feuer als Beispiel für die Gegenwart Gottes. In der Offenbarung sieht Johannes Jesus, lasst uns das vielleicht mal aufschlagen, in Johannes Kapitel 1, in der Offenbarung Kapitel 1, entschuldigt. Offenbarung Kapitel 1. Wie Johannes den Herrn Jesus da gesehen hat, Vers 14. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Wieder Feuer in Verbindung mit Jesus, in Verbindung mit Gott, mit der Gegenwart Gottes. Und in Hebräer Kapitel 12 sagt uns der Hebräerbriefschreiber, unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Also wir sehen verschiedene Beispiele, wo in der Bibel das Feuer mit der Gegenwart Gottes verglichen wird oder die Gegenwart Gottes begleitet. Und jetzt möchte ich so fragen, wenn wir Kinder Gottes sind, Kinder des lebendigen Gottes, wird da die Gegenwart Gottes bei uns sein? Muss. Die Gegenwart Gottes muss bei uns sein. Und wenn die Gegenwart Gottes bei uns ist, dann ist Feuer bei uns. Dann brennen wir für den Heiland. Dann brennen wir für Gott. Uns muss das Feuer begleiten. Und wir müssen brennen, erfüllt mit Liebe, mit Eifer, mit dem Heiligen Geist. Seid brennend im Geist. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir brennen. Brennen im Geist. Lasst uns mal als nächstes auf die Eigenschaften des Feuers blicken. Was passiert, wenn wir für Gott brennen? Wenn wir brennen, dann sind wir ein Licht. Dann sind wir ein Licht. Das Feuer gibt ja Licht. Wir sehen das an einer Kerze, an einer Öllampe, an einer Fackel und so weiter. Am offenen Feuer, Feuer gibt Licht. Für Jesus brennen bedeutet Licht sein für die Welt. Die Welt liegt in geistlicher Finsternis. Und wenn wir dann ein Licht sind, dann sehen sie etwas anderes. Etwas komplett anderes. Sie müssen sehen, dass wir anders sind. Positiv anders. Positiv anders. Licht ist gleichzeitig ein Wegweiser. Ja. Wir sollen den Menschen Wegweiser sein. Wegweiser zu dem Reich Gottes. So brennen und so leuchten, dass die Menschen durch uns den Weg zu Gott erkennen, weil wir ein Licht sind. Wenn wir brennen, dann sind wir ein Licht. Wenn wir brennen, die Eigenschaften des Feuers, was ist dann noch der Fall? Dann sind wir heiß. Dann sind wir heiß. Feuer ist heiß. Feuer ist so heiß, dass man sich verbrennen kann. Kann sich jemand an deinem Christentum verbrennen? So, dass er zu spüren bekommt an deinem Leben, an deiner Art und Weise, du brennst für den Heiland, in deinem Herzen ist Feuer drin. So dass die Mitmenschen etwas von diesem herrlichen, göttlichen Feuer mitbekommen. Sie sollen nicht an diesem Feuer zugrunde gehen und komplett verbrennen, aber sie sollen es spüren, dass du heiß bist. Oder sind wir so bequem geworden, dass wir uns immer anpassen und dass keiner in dieser Welt merkt, dass in unserem Herzen ein loderndes Feuer brennt? Ist das überhaupt möglich? Das ist unmöglich. Wenn wir brennen, dann werden es die Menschen mitbekommen. Weil du nicht so lau bist und so irgendwie oder kalt, sondern weil du heiß bist. Wenn wir brennen, dann haben wir noch eine Eigenschaft des Feuers. Wir strahlen Wärme aus. Wärme. Feuer gibt Wärme. Am Feuer kann man sich wärmen. Wie viel Wärme brachte Jesus in diese Welt? Wie viel Wärme brachte Jesus? In guten Worten und Taten, durch seine Freundlichkeit, durch seine Liebe, durch seine Art und Weise. Menschen haben sich einerseits an seiner Art und an seinem Wesen verbrannt, weil er kompromisslos war. Und andererseits haben sie sich an diesem Feuer gewärmt, wie nirgendwo anders gewärmt. Oh, dass wir hier Jesus nachahmen könnten, dass wir diese Beidseitigkeit des Feuers haben möchten. Einerseits sind wir heiß, aber andererseits strahlen wir Licht und Wärme aus. Und die Menschen sehen das und erleben das und bekommen das zu spüren an unserem Leben. Und noch etwas. Wenn wir brennen, dann sind wir tätig. Das Feuer hat eine gewisse Wirkung. Es hat eine gewisse Wirkung. Es ist nicht untätig. Es hat einerseits eine zerstörende Wirkung. Es hinterlässt Schutt und Asche. Und andererseits hat es eine reinigende Wirkung. Das Gold wird im Feuer gereinigt von allen Schlacken. Und auch wir müssen diese Wirkung haben, diese Tätigkeit haben. Einerseits die Werke der Sünde zerstören und andererseits die Reinigung und Erlösung durch Jesus Christus weitertragen, weiterbringen. Und auch in uns soll dieses Feuer wirken, immer weiter, dass wir wie Gold geläutert werden. Tätig sein in der Gemeinde, tätig sein außerhalb der Gemeinde, für Gott, für Jesus Christus. Wisst ihr, wenn wir brennen, dann werden wir unseren Pfund nicht vergraben. Unseren Pfund. Wir werden ihn nicht vergraben, sondern wir werden suchen, dass wir damit wirtschaften, dass wir damit etwas gewinnen, dass unsere Gaben, unsere Talente, unser Wissen, unser Können, alles, was uns Gott geschenkt hat, dass es wirksam wird für Jesus Christus. Wir werden vorwärts gehen. Wir werden immer weiter gehen. Wir werden immer tiefer hineingehen in das Leben mit Gott. Wir werden immer weiter suchen im Worte Gottes, dass wir uns darin auskennen. Es war, glaube ich, vorletzte Woche auf der Arbeit. Ich arbeite mit einem guten Kollegen zusammen zur Zeit, mit dem wir uns sehr gut verstehen. Und er erzählt mir dann so, was er am Wochenende gemacht hat. Und er hat sich irgend so eine Doku angeschaut über Goldgräber. Goldgräber. Und sagt, da hat er da erzählt und hin und her und wie sie nach Gold graben. Und heute noch, ne? Heute noch mit Maschinen und Gerät und was weiß ich. Und super interessant. Und dann sagt er, haben sie ein Motto. Ein Motto. Wenn mal der Tag nicht so erfolgreich war und sie nicht so viel Gold gefunden haben, dann sagen sie zueinander, immer weiter, immer weiter. Wir suchen weiter. Und dann sagt er zu mir, weil wir einige Herausforderungen auf der Arbeit haben, so machen wir das auch mit unserer Arbeit. Immer weiter, sage ich, genau, das ist die richtige Einstellung. Und dann habe ich gedacht, ist es im Christentum nicht auch so? Wenn wir brennen für Gott, immer weiter. Immer weiter. Auch wenn du mal stolperst, auch wenn du mal fällst, auch wenn mal irgendwas daneben geht, immer weiter. Wenn das die Goldgräber dieser Welt machen und können, wie viel mehr wir, wenn dieses Feuer in uns entzündet ist. Seid brennend im Geist, sagt der Apostel Paulus. Nun, die Erfahrung lehrt uns und zeigt uns, dass es leider, leider viel zu oft so ist, dass wir zu Beginn der Entzündung, sage ich mal, brennen. Aber je länger das Feuer brennen soll, desto schwächer wird es. Immer schwächer. Und unser Christentum und unser Christsein, wie ist es damit bestellt? Am Anfang, da brennen wir, das ist eine neue Erfahrung mit Gott. Und wir sind Gott überaus dankbar. Und dann mit der Zeit, es vergeht ein Jahr, es vergehen zwei Jahre, bei manchen länger, bei manchen weniger lang. Man gewöhnt sich an das Gottdienen und das Feuer wird immer schwächer. Und wir brennen nicht mehr so lichterloh, sondern so nur dahin und bei manchen wird es dann so wie ein glimmender Docht und er ist weder ein Licht, noch strahlt er Wärme aus. Da ist noch ein kleiner Funken irgendwo. Ihr Lieben, es gab Menschen, die brannten dauernd. Ihr Leben lang. Die brannten immer. Und das hat mich so gefesselt und so begeistert. Es gab Menschen, wir haben diese Vorbilder, in der Bibel und auch außerhalb der Bibel. Die brannten dauernd. Die hatten gewiss auch ihre Höhen und Tiefen. Ganz sicher, das möchte ich nicht absprechen. Aber sie brannten durchgehend durch. Zum Beispiel der Apostel Paulus. Schaut mal in Apostelgeschichte 21, lasst uns das mal aufschlagen. Da wird uns eine Situation geschildert, in die der Apostel Paulus hineinkommt, nachdem er schon jahrelang Gott gedient hat und für Gott brannte. Und dann macht er sich auf den Weg nach Jerusalem und unterwegs, da kommt der Prophet Agabus und er sagt ihm so ein paar Worte. Apostelgeschichte 21, Abvers 10 bis 14. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet aus Judäa herab mit Namen Agabus. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber solches hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, Was macht ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Merken wir, dass da ein Brennen vorhanden ist? Er war sich so sicher, Gott hat es ihm so sicher gezeigt, er muss dahin, dass ihn nichts zurückgeschreckt hat. Keine Gefangennahme und auch kein Tod. Ich bin bereit, sagt er, nicht nur mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Herrn Jesus, wenn es notwendig ist. War da ein Brennen im Herz? Und was für eins? Der Letheimer und Riedle, sie brannten auch. Diese Reformationsbewegung damals, das war ihr Lebenswerk und das hat sich so in ihre Herzen eingebrannt, dass der eigene Leib nicht zu schade dafür war. Nicht zu schade. Sie brannten weiter. Und dann habe ich gelesen von Sarah Smith oder Smith, ja, wie sie nach Jahren in ihrem Alter sagte, diesen süßen, brennenden Geist fühle ich noch heute in meiner Seele. Und dann sagte ein anderer über sie ein Zeugnis und sagte so etwa, ich habe sie schon jahrelang beobachtet und ich finde, dass sie immer heller scheint. Schaut mal, bei diesen Menschen, da blieb dieses Brennen. Nein, das Brennen blieb nicht nur. Es wurde stärker im Laufe der Zeit. Ich habe mich gefragt, woran lag denn das? Woran lag das? Was war ihr Geheimnis? Was brauchen wir denn eigentlich, um so dauernd zu brennen, um nicht nachzulassen, um nicht in diese Schiene hineinzukommen, wo wir uns so an das Gottdienen gewöhnt haben, dass alles nur so ist? Ich habe eine wichtige Sache festgestellt aus dem Wort Gottes heraus. Was wir brauchen, um dauernd zu brennen. Wollt ihr das wissen? Um dauernd zu brennen, brauchen wir vor allen Dingen den Heiligen Geist. Es ist so. Ich weiß nicht, ob es manchen vielleicht unangenehm ist. Aber es ist einfach so. Es kommt aus dem Worte Gottes so heraus. Schaut mal, was Paulus sagt. Seid brennend wo? In wem? In was? Im Geist. Seid brennend im Geist. Und wenn wir dauernd brennen wollen, dann brauchen wir vor allen Dingen den Heiligen Geist in seiner Fülle in uns. Wie kommen wir dahin? Wir kommen zu dieser Fülle durch die Heiligung, durch diese Erfahrung der Heiligung, durch die Bekehrung. Ich sagte, dieses Feuer brennt in jedem Kind Gottes. Durch die Bekehrung wird dieses Feuer in uns angezündet. Aber damit es im Laufe des Lebens brennt und vielleicht noch größer wird, damit wir mehr Frucht bringen, sagt der Herr Jesus, brauchen wir den Heiligen Geist. brauchen wir das zweite Gnadenwerk. Was ist ausschlaggebend oder entscheidend bei dieser Erfahrung? Ich habe das Gefühl, oder ich bekomme auch oftmals Rückmeldungen, dass diese Erfahrung oftmals nicht zu Ende verstanden wird. Und es ist wie so ein Berg vor vielen Menschen, wie so etwas Unerreichbares. Aber es ist nicht so. Die Erlösung ist so einfach. Und für jeden Menschen, der es will, nachvollziehbar und erreichbar. Und wisst ihr, worauf es ankommt bei der Erfahrung der Heiligung? Vor allem auf unsere Weihe. Das andere übernimmt Gott. Und das andere wirkt Gott. Aber unsere Weihe, dafür sind wir zuständig. Und ich glaube, jeder Mensch, jeder bekehrte Mensch, er sollte das so lange suchen, bis er zu diesem entscheidenden Punkt kommt, wo er sich gänzlich Gott weiht. Ich möchte mal erzählen von dem, ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt, wahrscheinlich schon, von dem Evangelisten Wilhelm Pahls. Ja? Und ich weiß nicht, wie nah ihn jemand kennt oder wie auch immer, aber ich erzähle jetzt einfach das, was er in einer Predigt erzählt hat. Ich gebe nur das wieder. Ich kenne ihn vielleicht auch nicht viel näher oder so, aber ich gebe nur das wieder, was er dort erwähnt. Diese Predigt habe ich jetzt letzte Woche gehört und dort erzählt er unter anderem von seiner Bekehrung, wie er sich also bekehrt hat und zu Gott kam, ist auch sehr interessant. Aber dann, wie er zum ersten Mal eingeladen wurde zu einer Evangelisation. Und er begann dann auch so langsam das Wort Gottes ja zu sprechen und dann wurde er zum ersten Mal zu einer Evangelisation eingeladen und zwar gleich zu einer 14-tägigen, 14 Tage lang. Also das ist schon eine Hausnummer. Und dann sagt er, habe ich gebetet und gemacht und gleich 14 Tage und wie und werde ich das schaffen und wie soll ich da vorgehen? Und nach viel Gebet hat er sich entschieden, ja, dahin zu fahren. Und er fuhr dahin und dann sagt er, nach drei Tagen habe ich alles gesagt, was ich wusste. Er war noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, das muss man dazu sagen. Nach drei Tagen habe ich alles gesagt, was ich wusste. Ich hatte, sagt er, keine ausgearbeiteten Predigten, sondern nur so Schmierzettel mit guten Gedanken drauf, ja. Und manches habe ich schon in diesen drei Tagen zweimal gesagt. Und es waren noch 10 Abende vor mir, sagt er. Oh, was habe ich da gelitten, so erzählt er. Und da war mit ihm noch ein anderer Bruder, ein junger Bruder dabei. Erwin hat er geheißen. Und dann sagt er, sind wir jeden Morgen ganz früh aufgestanden und haben gefastet und gebetet und dann nach guten Gedanken gesucht und sich versucht vorzubereiten dann für den Abend. Und sagt er, und der Erwin, der betete dann mit und als er so am Tisch saß, da ging der Erwin immer so um den Tisch herum und betete, o Herr, gib ihm doch ein Wort, o Herr, gib ihm doch ein Wort. Und dann nach kurzer Weile fragt er ihn, und hast du schon was gefunden? Und dann sagt er, naja, vielleicht noch nicht so ganz, aber ich bin schon so auf dem Pfad. Und dann ging der Erwin wieder so um den Tisch herum und betete, o Herr, gib ihm ein Wort. Oh, wisst ihr, wie ich mich in den Bruder hineinversetzen kann? Wenn man sucht und man findet nichts. Und der Zeitpunkt kommt immer näher und man muss etwas bringen. Aber man hat nichts. Und eines Morgens erzählt er, da bin ich noch früher aufgestanden, allein. Und da habe ich, sagt er, an meinem Bett gekniet und die Bibel gelesen. Und habe die Stelle aufgeschlagen gehabt, wo Gott zu Abraham spricht. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann sagt er, fing ich an zu weinen und zu beten und mit Gott zu hadern. Herr, das ist ja gerade mein Problem. Du hast Abraham gesegnet und er konnte ein Segen sein. Du hast David gesegnet und er war ein Segen. Du hast Petrus und Paulus gesegnet und sie waren ein Segen. Und ich weiß gar nicht, was ich heute Abend bringen soll. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Und wie er da so kniet und zu Gott fleht und betet, sagt er auf einmal, ist es so, als ob eine Stimme zu mir sagt. Es war keine hörbare Stimme, aber eine innere Stimme zu mir sagt, sieh mal, wie reich du bist. Sieh mal, wie reich du bist. Und durch meine Tränen hindurch, sagt er, schaue ich auf meine Hände und bewege sie so hin und her. Und dann bin ich erschrocken. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben bewusst gesehen, dass ich gesunde Hände habe. Meine Schwester sagte, sie kann mit den Händen nicht so machen. Sie ist steif und gelähmt durch Arthritis. Sie kann nicht gehen, sie kann sich nicht bewegen. Und dann sagt er, kam eine Dankbarkeit über mich. Ich habe gesunde Hände, ich habe gesunde Füße. Ich kann alles sehen, ich kann alles hören. Wie reich bin ich von Gott beschenkt. Und dann bin ich wieder auf meine Knie gegangen, sagt er, und habe eine Weihestunde erlebt, wie ich sie nie vorher erlebt habe. Und er sagt über diese Weihestunde, dass es nach der Bekehrung die größte Stunde seines Lebens war. Er hat alles Gott geweiht. Hände, Füße, Augen, Ohren, mein Verstand, mein Wissen, mein Können, meine Gaben, meine Zeit, mein Geld. Alles Jesus vor die Füße gelegt und sich vollkommen ihm übergeben. Er hat die Heiligung erlebt in dieser Stunde, auch wenn er es so nicht ausgesprochen hat. Aber genau das ist die Erfahrung der Heiligung. Und er sagt dann, es war nicht so, dass danach alles glatt gelaufen wäre. Ich bin so manches Mal auch noch gestolpert und habe meinen Heiland auch betrübt. Aber es war eine ganz wichtige und entscheidende Stunde in meinem Leben, wo ich mich Gott geweiht habe. Der Apostel Paulus sagt in Römer, Kapitel 12, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer. Dann zieht der Heilige Geist in uns ein und du wirst brennend im Geist. Brennend im Geist. Und wisst ihr, als ich ihn so gehört habe, musste ich an meine eigene Erfahrung denken. Erfahrung der Weihe. Das war in Kanada. Als ich dort auf dem Bibelkurs war, und dort 3 Wochen lang unter Gottes Wort gewesen bin. Es war eine gesegnete Zeit. Und ich war noch ein blutjunger Mensch. Ich bin ja jetzt auch noch nicht alt. Aber ich war noch viel jünger. Ich war 19 damals. Und ich glaube, ich habe dort verstanden, was Gott dienen heißt. Ich habe dort verstanden, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wir hatten ja verschiedene Brüder, die uns dort gedient haben am Wort. Aber ganz besonders war mir der Bruder Krebs zum Segen, Bruder Friedrich Krebs. So wie er sich benahm, so wie er dort lebte, wir haben ihn dann an einem Tag auch privat besucht. Seine ganze Art, sein ganzes Wesen. Wisst ihr, was man gespürt hat? Man hat die Gegenwart Gottes gespürt. Und diese ganzen Wochen, die waren mir so zum Segen, dass ich irgendwann mittendrin, das war der 16. August, und Anfang August hat dieser Kurs, glaube ich, begonnen. Da habe ich irgendwann ein stilles Plätzchen gesucht und habe mich vollkommen Gott geweiht und gänzlich ihm übergeben. Und ich muss sagen, wie der Wilhelm Pahls, es ist nicht so, dass danach alles glatt und reibungslos geht, ganz sicher nicht. Und auch ich habe meinen Heiland betrübt. Aber dieses Brennen, das Gott entzündet, das ist da. Und wenn der Feind versucht zur Lauheit, und wenn der Feind versucht zur Müdigkeit, und wenn der Feind dich versucht zum Nachlassen, dann darfst du immer wieder zu Gott kommen und ihn bitten, er soll dieses Brennen aufs Neue entzünden und dich wieder füllen und erfüllen mit sich. Brennst du noch heute? Vielleicht hast du gesehen, dass du doch nicht mehr so ganz brennst, wie du brennen solltest. Ganz gleich, ob du bekehrt oder geheiligt bist, ob du diese Erfahrung der Heiligung schon gemacht hast oder nicht. Vielleicht hast du auch festgestellt, dass du etwas im Laufe der Zeit vom Altar runtergenommen hast, dass dein Opfer, deine Weihe nicht vollkommen ist. Vielleicht bist du nur noch so ein glimmender Docht. Wisst ihr, ich möchte uns dann eine Verheißung Gottes noch zum Schluss lesen. In Jesaja Kapitel 42. Jesaja Kapitel 42. Hier den 3. Vers. Hier heißt es so: Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und wenn du vielleicht festgestellt hast, dass im Laufe deines Gottdienens dieses Feuer immer schwächer geworden ist, und jetzt nur noch so ein glimmender Docht ist, dann möchte ich jedem Mut zusprechen. Denn er wird das zerbrochene Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Der Herr Jesus Christus will nichts anderes mehr, als dass du für ihn brennst. Und deswegen darf jeder von uns zu ihm kommen. Darf jeder seinen geistlichen Zustand zurechtbringen. Darf jeder sich entzünden lassen. Sich ihm aufs Neue weihen. Er wird dich nicht auslöschen. Er wird dich annehmen. Und ich möchte jeden bitten, kein glimmender Docht zu bleiben, sondern sei doch brennend im Geist. Amen.